Stell dir vor, der Mietendeckel kommt bundesweit. Mit großem Aufsehen hat der Berliner Senat 2020 den Berliner Mietendeckel eingeführt. 2021 hat das Bundesverfassungsgericht aus formalen Gründen den Mietendeckel für nichtig erklärt. Absehbar ist aber, dass das Thema spätestens im Bundestagswahlkampf wieder relevant ist. Was würde das für den Mietwohnungsmarkt bedeuten? Worauf müssen sich die Anleger einstellen? Unser Thema heute in der 1a-Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Was waren die Grundlagen und die grundlegenden Regelungen des Berliner Mietendeckels? Was waren die Folgen im Markt? Das IW hat simuliert, wie sich ein bundesweiter Mietendeckel auf den Markt auswirken würde. Wie ist das berechnet und was sind die Ergebnisse? Betrachtet wurden auch internationale Erfahrungen mit Mietpreisregulierungen. Was fällt auf und worauf müssen sich Vermieter in Deutschland einstellen? Kommt 2026 der Mietendeckel? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über ein Reizthema. Tatsächlich eins, das auch bei uns, also Michael und mir, eine persönliche Geschichte hat. Erzählen wir gleich vielleicht. Es geht um den Mietendeckel und ob es vielleicht sogar eine bundesweite Perspektive gibt. Nicht, dass sich der Berliner Senat oder irgendwer sonst, der in Berlin beheimatet ist, sei es die Bundesregierung oder so, davon abhielte oder abhalten ließe. Ist das der Konjunktiv? Was denn sozusagen legal ist, aber darüber wollen wir heute sprechen, auch weil das IW natürlich mal simulierte Zahlen hat, darüber wollen wir sprechen. Dafür brauchen wir ihn, unseren beliebten und allseits bekannten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Genau, es geht also um das, was der Berliner Senat in 2020 schon mal probiert hat, im Vorfeld von dieser ich sag mal, Mietendeckelregulierung haben wir beide uns auch tatsächlich kennengelernt. Damals ging es um ein YouTube-Video. Ne, genau, du hast gesagt, das würde man heute so nicht mehr titeln, aber man kann es noch finden. Es ging um die Zerstörung der Städte. Also ich spoiler ein bisschen, wir sind hier nicht ganz neutral eingestellt, was das Thema angeht. Insofern, aber lass uns vielleicht einfach nochmal einsteigen in das Thema. Was waren die grundlegenden Regelungen des Berliner Mietendeckels, also wie es damals war? Vielleicht kannst du einmal ganz kurz einen Rahmen zeichnen, um nochmal aus dem Vollen dieser Fantasie zu schöpfen, damit wir dann wissen, was wir auf die ganze Republik anwenden wollen.
Ja, also im Jahr 2020 hat der Berliner Senat sehr umfangreiche Mietregulierungen eingeführt. Das erste war, dass man einen Mietenstopp eingeführt hat über 5 Jahre. Das heißt, gar keine Erhöhung mehr der Mieten über den Zeitraum. Das galt so vor allen Dingen auch für die Bestandsmieten. Das zweite dann, dass eben auch eine Mietenbegrenzung bei Modernisierung eingeführt wurde. Normalerweise ist es ja möglich, 8% der Modernisierungskosten auf den Mieter umzulegen. Das war ausgehebelt hier. Man hat gesagt, maximal 1 Euro pro Quadratmeter für die Modernisierung. Das ist also auch ein sehr, sehr starker Eingriff gewesen. Dann gab es eine Mietenbegrenzung bei Wiedervermietung. Das heißt, im Endeffekt hat man Folgendes versucht. Man wollte eigentlich wieder eine Mietensituation wie 2014. Ja, man hat gesagt, 2014 war die Welt noch in Ordnung. Da waren die Mieten niedrig. Also hat man gesagt, wir schaffen jetzt Referenzmieten, die eigentlich auf diesen Zeitpunkt 2014 Bezug nehmen. Und immer wenn du einen neuen Mieter hast, musst du auf diese Miete dann entsprechend zurückgehen. Ja, das heißt also, in vielen Fällen musste bei einer Wiedervermietung die Miete entsprechend deutlich reduziert werden. Und was eben auch noch sehr, sehr relevant war, wenn die aktuelle Miete schon 20% über der Referenzmiete liegt, dann musstest du sogar sofort die Miete reduzieren. Ja, also das war schon ein sehr, sehr hartes Schwert, das hier ausgepackt wurde. Im Endeffekt ist es so, dass die das Bundesverfassungsgericht sich damit ja beschäftigt hat. Die CDU hat damals Einspruch eingelegt und das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, naja, dieses Gesetz durfte Berlin gar nicht machen, weil Mietenregulierung ist Bundesgesetz. Und dass das Land Berlin jetzt hier eine eigene Mietenregulierung macht, ist nicht vereinbar mit dem Grundsatz der föderalen Zusammenarbeit, wenn man so will. Also das heißt, hier hat das Land Berlin seine Kompetenz übertreten. Das ist aber natürlich genau der Anpack, warum im Bundestagswahlkampf das Thema ja auch wiederkommen könnte, weil dann natürlich direkt einige Parteien gesagt haben, naja gut, dann lass uns das doch bundesweit regeln. Und von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, das gewinnt nochmal Schwung. Und ich kann mir vorstellen, nicht nur die Linke, sondern auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, die werden sowas schon vorschlagen und im Wahlkampf dann auch spielen.
Genau, das könnt ihr jetzt nicht sehen, es sei denn, ihr guckt uns auf YouTube. Im Übrigen, by the way, lasst uns gerne auch mal einen Daumen nach oben oder ein Abo da, das wird uns sehr helfen. Dann Einwurf Ende, aber ihr könnt es nicht sehen oder doch, also wenn ihr reinschaut. Michael hat bei den kommunistischen Gedanken schon auch ein kleines Lächeln auf dem Gesicht. Versucht das jetzt mit einem Wasserglas zu kaschieren, aber das Gedankengut ist ihm nicht fern.
Ich weiß ja auch, wie ich dich triggern kann. Ne?
Ja, nee, also die Kommunisten kann ich gut aushalten, solange sie da drüben bleiben. Alles in Ordnung. Nein, aber war das denn inhaltlich gar keine weitere Bewertung? Also gab es keine weitere Bewertung zum Thema Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht, sondern wirklich nur die Frage der föderalen Zusammenarbeit?
Naja, das Bundesverfassungsgericht oder Juristen allgemein, die sind natürlich furchtbar trocken. Ne? Also die schauen dann auf die formalen Kriterien und stellen fest, nein, das ist nicht konsistent. Und insofern haben die dann einfach gesagt, dann ist der Mietendeckel nichtig. Inhaltlich haben die sich nicht damit beschäftigt. Also das ist tatsächlich, also es wäre ja sonst die Frage gewesen, wäre das materiell gerechtfertigt oder ist der Eingriff zu scharf? Hat man schon andere Dinge ausgeschöpft? Das wären die nächsten Steps gewesen bei so einer Verfassungsgerichtsprüfung. Also ich bin ja auch kein Jurist, man kann das sicherlich besser noch ausdrücken, aber im Endeffekt ist es zu diesen Prüfungen gar nicht gekommen, weil das Bundesverfassungsgericht einfach gesagt hat, nein, das Land Berlin war dazu nicht befugt, also ist das Ganze nichtig.
Dann ist die Urteilsbegründung wahrscheinlich auch einfacher und dann nimmt man diese Ausfahrt. Das heißt aber auch, dass hier die ganze inhaltliche Beurteilung noch im Raum steht. Also das müsste man dann ja, ich gehe mal nicht davon aus, selbst wenn diese Fantasie jetzt wahr würde, sich eine Koalition fände, die dieses umsetzt, dann müsste man sicherlich trotzdem noch mit einer Klage rechnen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einem wie auch immer gearteten Bündnis auch durchaus meine Sympathie entgegenbringen würde, die dagegen dann juristisch vorgeht. Das heißt, die inhaltliche Auseinandersetzung ist noch gar nicht durch. Und das nächste ist, es ist ja schon erstaunlich, dass Mietrecht jetzt ein Bundesrecht ist, oder? Eigentlich gilt ja Subsidiaritätsprinzip. Warum ist ausgerechnet ein Mietrecht? Weil es hat ja so viele regionale und lokale Unterschiedlichkeiten und so. Warum ist ausgerechnet das ein Bundesgesetz? Hast du dazu irgendeinen kleinen Hinweis? Ansonsten.
Naja, das Mietrecht ist ja im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Da gibt's die Paragraphen zu Mietwucher, da gibt's die Paragraphen zu Kündigungsgesetzen. Also all das ist im BGB festgehalten und insofern gilt das und BGB ist eben Bundesrecht.
Okay. Dann gucken wir uns wieder die Realität an. Es gab ja trotzdem eine kurze Phase, in der dieses Gesetz in Kraft war in Berlin. Und da konnte man ja schon so ein bisschen, also mal abgesehen davon, dass es natürlich jede Menge Unkenrufe gab, so ist sowieso nicht rechtsmäßig und so, haltet eure Mieten fest, spart das irgendwo, wenn ihr es zahlen müsst und so weiter. Also es war die ganze Zeit so ein bisschen in der Schwebe, nichtsdestotrotz kann man sagen, diese und jene Folgen konnte man sofort im Markt sehen oder ist durch dieses sofortige in die Klagesituation einkehrende gar nicht so richtig absehbar, was eigentlich im Markt die Reaktion war.
Also tatsächlich gab es sehr, sehr heftige Marktreaktionen, das kann man schon feststellen. Tatsächlich sind die Neuvertragsmieten um etwa 11% gesunken. Ja, da kann man also sagen, ja, das hat irgendwie schon gewirkt. Aber man hat eben auch festgestellt, die Anzahl der inserierten Mieten ist um gut 50% zurückgegangen. Also 50% weniger Angebot. Und Wir haben auch mal eine Befragung unter Vermietern gemacht. Wie würdet ihr denn jetzt damit umgehen, unter privaten Vermietern, wie würdet ihr damit umgehen, wenn das jetzt länger gilt? Dann haben also die Mehrzahl gesagt, naja, wir würden dann auch nicht mehr sanieren, wir würden Investitionen zurückfahren. Also das sind sicherlich Effekte, die da relevant sind. Was nicht wirklich passiert ist, was in vielen anderen Ländern passiert ist, dass die Wohnungen verkauft werden an Selbstnutzer. Ja, das ist eigentlich die typische Ausweichstrategie. Der Mietwohnungsmarkt ist total stranguliert, reguliert. Ich weiche dann dahin aus, dass ich eben verkaufe, weil die Selbstnutzer quasi noch die alte Zahlungsbereitschaft haben. Vielleicht auch einen kleinen Abschlag, aber im Prinzip kann ich es dann noch ganz gut an die verkaufen. Das ist tatsächlich, glaube ich, nicht passiert in Berlin, weil eben der Mietendeckel ja in der Diskussion war. Und ich glaube, viele Vermieter haben schon darauf gesetzt, über kurz oder lang wird es diesen Mietendeckel nicht mehr geben. Das Bundesverfassungsgericht wird eingreifen. Und so ist es ja tatsächlich auch passiert.
Genau. Also dann lass uns nochmal gucken. Ihr habt ja, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Herzstück dieses Podcasts, ihr habt ja simuliert, was würde passieren. Also das IW hat simuliert, bundesweiter Mietendeckel, wie würde sich das auf den Markt auswirken? Und das ist natürlich mega spannend, jetzt gerade auch für die politische Diskussion. Geht davon aus, wir sehen dich demnächst wieder in den Tagesthemen, wenn das Thema heißer wird. Wobei ich hier nicht weiß, ob du noch eine Glaubwürdigkeit hast, als kommunistischer Verfechter dieser Vereinheitlichung von Fassaden und wahrscheinlich jetzt auch Mietpreisen. Naja, schauen wir mal. Also, aber was habt ihr im Modell rausgefunden? Das wird ja hoffentlich noch nicht zu schlimm gefärbt worden sein. Dir. Was ist dabei rausgekommen?
Also ich glaube, als Kommunist werde ich sonst nie wahrgenommen. Das ist
warte ab. Ich habe dich entlarvt, als du hier kamst mit diesen seriellen Bauen und gar nicht aufhörtest zu
schwärmen. Ja, wir machen nochmal eine Folge zum seriellen Bauen. Das greifen wir nochmal auf. Aber jetzt hier beim Mietendeckel. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt die Ergebnisse für Berlin und diese Ergebnisse für Berlin kann man eben übertragen auf andere Märkte. Man fährt da einen sogenannten Diff-in-Diff-Ansatz. Das heißt, man vergleicht oder versucht zu übertragen auf gleichartige Prozesse beziehungsweise hier auf gleichartige Regionen. Wir haben das jetzt bezogen auf die 477 Gemeinden in Deutschland, wo heute schon die Mietpreisbremse gilt. Ja, also wir haben ja auch die Mietpreisbremse, ist quasi ja das etwas, ja, moderatere Schwert der Mietpreisregulierung, aber nichtsdestotrotz, auch das, dazu haben wir auch schon Folgen gemacht, kann sich verheerend auswirken, weil es im Endeffekt ähnlich wie ein Mietenstopp wirken kann. Geht es ja darum, dass die Neuvertragsmiete nur maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete sein kann. Wenn die ortsübliche Vergleichsmiete eben sehr niedrig ist und gar nicht mehr adäquat an den Markt angepasst wird, dann ist das auch ein Mietenstopp. So stark wirkt es noch nicht. Also auf diese Gemeinden, diese 477 Gemeinden haben wir das übertragen. Naja, und das Ergebnis wäre, auch dann würde es zu einer Reduktion der Neuvertragsmieten kommen von 12,30 Euro im Durchschnitt auf dann 10,90 Euro. Also auch ein bisschen weniger vielleicht als 10% hier. Aber es würde zu einer Reduzierung des Angebots sogar von 60% kommen. Ja, also das heißt, auch hier würde man sich vorstellen, dass eben das Mietangebot deutlich reduziert wird. Es lohnt sich dann einfach nicht mehr groß zu vermieten. Es würde wahrscheinlich mehr Eigenbedarfskündigungen geben. Man würde wahrscheinlich dann auch wirklich verkaufen an Selbstnutzer und vor allen Dingen auch nicht mehr groß sanieren. Und das würde im Endeffekt hier bedeuten, in Zahlen ist das einfach sehr eindrucksvoll, um 60% reduziert. Das heißt, nicht mehr 280.000 neu inserierte Wohnungen im Jahr in Deutschland in diesen Gemeinden, sondern nur noch 108.000. Ja, und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn gleichzeitig eben die Miete sinkt und das Angebot fällt, dann ist natürlich die Konkurrenz um die Mietwohnung noch entsprechend größer, dann ist es umso schwerer, tatsächlich noch eine Wohnung zu bekommen. Und das wäre sicherlich das, was kontraproduktiv wirken würde. Also jeder im Markt, der eine Wohnung sucht, der ist dann eigentlich der Dumme.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt argumentieren würde, dass dann aber natürlich diejenigen, die noch ein Angebot haben, ein sehr lukratives und stabiles Angebot haben und 108.000 Menschen, die inserieren ja auch noch Wohnungen. Klar, ist jetzt ein bisschen weniger, aber ist ja gar nicht nichts. So, dann habe ich welche Entwicklung? Erhöht sich dann immer weiter der Nachfragedruck? Haben wir dann so ein bisschen DDR-Style-Situation? Es gibt jede Menge Bedarf, aber man kann halt zu Hause nicht ausziehen, weil wohin?
Genau, also du hast so ein bisschen Also der DDR-Vergleich ist nicht so verkehrt, ne? In der DDR war es ja typischerweise so, wenn du ein Auto haben wolltest, sobald das Kind geboren ist, bestellst du den Trabi, damit er dann hoffentlich zum 18. oder 20. Geburtstag dann auch da ist. Und ähnlich machte man das ja teilweise auch mit Wohnungen, ne? Dass du möglichst frühzeitig angemeldet hast, ich möchte eine Wohnung. Und das war ja in der DDR so, dass das eben nicht über Preise ging, sondern du musstest dann eben dich auf die Warteliste setzen lassen. So, und im Endeffekt ist das natürlich dann ähnlich, wenn du jetzt das Angebot so stark reduziert hast. Wir haben heute schon bei vielen kommunalen Wohnungsgesellschaften oder Genossenschaften Wartelisten. Ja, die haben eben auch relativ günstige Mieten. Das wird dann eben abgearbeitet. Wir haben ja in vielen Ländern auch die Situation, dass du überhaupt dich, also gerade in den stark regulierten Märkten, dass du dich ja auch erstmal auf eine Warteliste setzen musst. Also in Österreich zum Beispiel, wenn du von so einer mietpreisregulierten Wohnung profitieren möchtest, du musst erstmal 2 Jahre in Wien leben, bevor du dich dann überhaupt auf die Warteliste für kommunales Wohnen setzen kannst. Also ähnliche Mechanismen würde es dann natürlich auch hier geben. Ich glaube, das wäre gar nicht anders möglich. Und im Endeffekt, ja, es gibt eine große Nachfrage, die kann nicht gedeckt werden. Und entsprechend dauert es lange, die Konkurrenz ist groß und da gibt es eben andere Ausweichmechanismen. Entweder ich kaufe dann eben eine Wohnung, ja, deshalb der Mietwohnungsmarkt verkleinert sich, es werden mehr Wohneigentum gebildet, was vielleicht noch der charmanteste Effekt ist. Aber das Zweite ist, es gibt Vermieter dann, die versuchen das zu umgehen, die versuchen dann irgendwo die Treppenreinigung deutlich zu verteuern, den Garagenplatz deutlich zu verteuern, verkaufen dir die Einbauschränke oder ähnliches. Oder sie sanieren eben nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Effekt, der ganz wichtig ist. Wir wollen ja wahnsinnig viel sanieren. Ja? Du mit deinen grünen Freunden, ihr wollt ja endlich den Klimaschutz voranbringen. Und dafür muss man rund 40% des Bestands noch umfangreich sanieren. Und damit das gelingt, muss eben viel Geld in die Hand genommen werden. Aber wenn du auf der anderen Seite den Vermietern sagst, naja, du kannst die Miete nicht mehr erhöhen, und auch bei Modernisierung, das ist ja eigentlich auch ein Hammer, ne? Bei Modernisierung kannst du die Kosten nicht mehr weitergeben, dann gibt es da auch halt keine Anreize mehr. Also eigentlich der Bestand würde sich dann deutlich verschlechtern.
Okay, kurze an, also gegen den grünen Angang bin ich so derartig immun. Es gibt alles, das du mir anflicken kannst, aber das nicht. Als ehemaliger Kraftwerksplaner, weißt du, da bin ich sowas von raus. Es tut mir leid. Nee, aber also die Frage, die sich mir stellt, ist nochmal zurück zu euren Zahlen. Du hast ja gesagt, wir haben durch einen Mietendeckel ungefähr eine Neupreisreduktion, also Mietpreisreduktion von Pi mal Daumen 10%, ein bisschen weniger. Wir haben aber einen Einbruch von 280.000 neuen Wohnungen hin zu 108. Das ist ja deutlich mehr als 100%. 50%, also Einbruch um 50% und das aber bei einer 10%igen oder nicht mal 10%igen Reduktion der Neuvertragsmieten. Warum ist dieser Effekt so riesig? Also wo kommen diese 60% Einbruch her, wenn ich doch eigentlich, was den Preis angeht, eine viel geringere Bewegung habe?
Naja, eins darf man nicht unterschätzen. Es ist vielleicht auch ein Nachteil, wenn wir eben die inserierten Mieten betrachten. Viele, also gerade wenn ich die Miete so stark reduziere, dann brauche ich ja auch eigentlich nicht mehr inserieren. Ja? Die Nachfrage ist ja riesig. Das heißt, viele Vermieter gehen dann den Weg und sagen, okay, ich kann ja einfach auch im Supermarkt einen Aushang machen oder ich frage mal ein paar Freunde und streue mal, dass ich eine Mietwohnung habe, dann findet man schon genug Mieter. Das heißt, es gibt einfach auch viele, die ziehen sich zurück aus dem Markt. Das sehen wir auch jetzt tatsächlich in der jetzigen Marktsituation. Ja, also die inserierten Angebote gehen auch zurück, ganz einfach deswegen, weil bei den gestiegenen Mietpreisen, der hohen Konkurrenz im Wohnungsmarkt, viele Vermieter sagen, naja, warum soll ich jetzt ImmoScout oder ImmoWelt da Geld geben? Ich kriege die Wohnung auch so gut und vor allen Dingen, wenn ich da inseriere, dann kriege ich so viele Nachfrage, damit kann ich ja gar nicht umgehen. Ne? Also das ist auch ein Grund, aber das bedeutet natürlich auch, der Markt wird weniger transparent. Diejenigen, die gute Netzwerke haben, die irgendwo eingebunden sind, die haben vielleicht bessere Chancen auf eine Wohnung als diejenigen, die eben aus einer anderen Stadt kommen, ja, oder vielleicht aus dem Ausland kommen oder junge Menschen, die eben zum Studieren in eine Stadt gehen, die haben diese Netzwerke nicht und sind damit natürlich diejenigen, die dann Probleme haben.
Okay, das heißt, und das könnt ihr wissenschaftlich simulieren, dass sozusagen diese Netzwerkeffekte und diese Inser also ist ja eine interessante Frage, wie kommt man auf das Ergebnis und kann
Naja,
man dem
genau.
trauen?
Also, genau. Das Spannende ist natürlich, wenn jetzt 60% Reduktion ist, wir können nicht genau sagen, wie viel Prozent werden denn jetzt verkauft, ja, an Selbstnutzer und wie viele werden jetzt quasi in lokalen Netzwerken dann vermietet. Das ist tatsächlich nicht. Aber ich meine, allein, dass der Markt da weniger transparent wird, dass er weniger zugänglich wird, das ist einfach auch schon damit nachweisbar, dass eben die Zahl dieser inserierten Mieten deutlich zurückgeht.
Okay, dann lass uns noch mal auf die Historie und internationalen Erfahrungen schauen. Du hattest gerade Österreich schon angesprochen. In Wien haben wir ja auch einen heiligen Gral der Mietendeckel Begeisterten, um nicht Fetischisten zu sagen, die einfach ja irgendwie nicht wahrhaben wollen, was es da an Schwarzmarkt gibt und dass man eben den besagten Einbauschrank dann für 20.000 kaufen muss, um überhaupt sozusagen in die Nähe der Unterschrift dieser Miete zu kommen oder Wohnungen, die über Generationen schon weitergegeben werden, wo die Marktoberfläche niemals sehen. Was haben wir noch an internationalen Erfahrungen? Also es haben ja auch ein paar sehr prominente Städte diesen Weg gewählt und haben den Pfad lieber wieder verlassen. Warum?
Naja, also die Effekte, wir haben schon einiges beschrieben, ne? Der Verkauf an Selbstnutzer, die Schwarzmärkte, die Sanierung, die unterlassenen Sanierung und Instandsetzung, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Effekte tatsächlich, die sich überall zeigen, auch sehr eindrucksvoll, ja. Also du siehst dann einfach eine Stadt auch irgendwann an. Deswegen dieses Bild, du kannst eine Stadt zerstören durch Mietpreisregulierung, ganz einfach, weil einfach alles verfällt irgendwann. Was nochmal spannend ist, wenn man die internationale Literatur sich anschaut, es wird auch immer mehr zu den Verteilungseffekten geforscht. Ja. Und die Verteilungseffekte sind schon spannend. Es gibt da eine Studie für Stockholm, die zeigt sehr deutlich, naja, wer profitiert eigentlich davon? Es sind vor allen Dingen die Älteren und diejenigen, die gutes Geld verdienen, relativ hohe Einkommen haben. Warum? Naja, es ist auch beim Mietendeckel schon so gewesen. Die Mieten sind am stärksten dort gefallen, wo sie eben besonders hoch waren. Ja. Also das heißt, die Mieten in Mitte, in Charlottenburg oder in was haben wir denn noch? Trendviertel. Naja, Friedrich, ja.
In Berlin meinst du?
Ja,
So,
genau.
keine Ahnung. Ich bin in Berlin echt nicht
Also,
zu Hause. Kreuzberg.
ja, Kreuzberg ist auch teuer geworden, ne? Aber sagen wir mal, in den inneren Kreis der Städte, da fallen die Mieten am stärksten. Da sind aber natürlich vor allen Dingen viele Mieter, die natürlich auch relativ hohe Einkommen haben. Ja, und da haben wir teilweise ja die drastischsten Mietpreisregulierungen haben. Teilweise wurde die Miete halbiert. Ja. Während in den Außenbezirken, dort, wo es vielleicht ein bisschen günstiger ist, der Effekt gar nicht so stark war. Ne. Marzahn zum Beispiel oder Spandau oder so. Ne. Und das ist schon mal ein Grund für den Verteilungseffekt und die Älteren haben natürlich den Vorteil, die haben ja in der Regel die Wohnung und die haben eine Wohnung, die für sie passt und die können in dieser Wohnung die nächsten 20, 30 Jahre weiterleben und profitieren von diesen niedrigen Mieten. Natürlich auch für die wird es irgendwann blöd, wenn nicht saniert wird. Aber es sind dann natürlich auch viele Mieter, gerade die, die auch ein bisschen mehr Einkommen haben, die sagen im Zweifelsfall, naja gut, okay, die Miete ist so niedrig, dann mache ich doch selber mal was am Bad oder lass selber mal den Handwerker kommen. Das rechnet sich dann trotzdem noch, ja. Und das ist schon ein interessanter Verteilungseffekt, dass die Älteren und die eher Reicheren von dieser Maßnahme profitieren, während die Jungen und diejenigen, die gar nicht so viel Einkommen haben, davon weniger profitieren. Ja, und von daher, auch das muss sich die Politik natürlich klar machen. Wen unterstütze ich damit eigentlich?
Genau, um das DDR-Beispiel nochmal zu bemühen, das Politbüro ist fein raus, das Volk nicht so, aber für das sollte es eigentlich sein. Auch hier wieder völlige Fehlwirkung einer solchen Maßnahme. Ich finde, das muss man immer mal wieder auch herausstellen. Schön, dass du es nochmal gesagt hast. Dass nämlich genau diejenigen, die eigentlich sozusagen für eine solche Maßnahme votieren und sagen, ja, genau, nicht diejenigen sind, die hinterher auch die Nutznießer sind. Das ist ein bisschen abstrus. Aber dazu muss man zum Beispiel unseren Podcast hören, um das rauszufinden. Oder bei euch in die Zahlen gucken. Apropos, ihr habt das simuliert. Finde ich das irgendwo bei euch auf der Website? Oder wo kann ich mir die Zahlen angucken?
Klar, ist auf der Website zu finden.
Genau, wir verlinken das auch hier in den Shownotes. Insofern, also wer sich die Zahlen angucken möchte, ist herzlich eingeladen. Du wolltest noch so ein paar internationale Erfahrungen einwerfen, oder? Doch lieber nicht?
Naja, also dieses Verteilungsthema ist einfach sehr, sehr relevant. Dazu sehen wir natürlich in Südeuropa, wozu das teilweise geführt hat. Eine Stadt wie Lissabon, wo jetzt eigentlich erst wieder so richtig in den innerstädtischen Immobilienbestand investiert wird, seitdem es Airbnb gibt. Das heißt, ein Großteil dieser Wohnungen sind dann jetzt zu Ferienwohnungen geworden. Ist auch nicht ideal für so einen Wohnungsmarkt. Also es gibt mannigfaltige Beispiele dazu. Eigentlich überall erschreckend, was so Mietpreisregulierung dann auch anstellen können, gerade wenn sie so harsch auch angewendet werden.
Ja, okay. Wenn sie nicht harsch wären, dann wäre es keine radikale Maßnahme, dann kommt sie wie unsere Steuererklärung mit so viel Paragraphen, dass man dann Mietexperten braucht oder so. Aber jetzt mal so mit Blick auf die Bundestagswahl, ich meine, müssen sich die Vermieter in Deutschland darauf einstellen, kommt 2026 der Mietendeckel, was meinst du? Gibt es genügend Leute, die ausreichend unfundiertes Wissen publizieren und weiterhin diese Welle reiten? Ich kann es mir wirklich ernsthaft nicht herleiten und vorstellen, dass wenn man sich damit wirklich mal auseinandergesetzt hat und sich selber vielleicht auch politischer Wohnungsbauexperte oder Mietenexperte oder so schimpft, dass man auf so eine Idee kommt, weil ja eigentlich international und historisch die Erfahrungen sind alle da. Ich weiß gar nicht ganz genau, wer noch auf die Idee kommen wollte, dass das eine gute Idee ist, aber was meinst du?
Naja, die Forderung ist natürlich einfach zu formulieren, ne? Du kannst einfach sagen, naja, wir tun doch was, wir verbieten einfach die Mietsteigerung. Das ist einfach nachzuvollziehen und die Folgen zu erklären, da muss man schon ein bisschen mehr ausholen. Also ich glaube, dass das schon ein Thema sein wird, dass die eine oder andere Partei spielt, dass sie dann auch leicht sagen kann, wir setzen uns hier für die Mieter ein, für diejenigen, die nicht viel Geld haben, neben den reichen Vermietern. Mit solchen Bildern wird natürlich gespielt. Also ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass die Linken das bringen und natürlich BSW wird das auch spielen. So, und ich glaube allerdings auch, dass die Grünen das Thema eher nicht mehr so auf der Agenda haben in dieser Form, weil einfach die Modernisierung zu wichtig ist. Ich glaube, da haben schon viele auch verstanden, was das anrichten kann. Spannend ist natürlich, wie sich nachher so eine SPD verhält. Ja? Und ich glaube, auch da gibt es einige, die dann auf sowas einspringen. Auch die haben schon mal den Mietenstopp gefordert. Ich glaube tatsächlich, die Chance, dass sowas kommt, ist eher gering. Ja, ich glaube nicht, dass man diesen Weg tatsächlich geht, aber leider wissen wir heute noch nicht so richtig, oder Politik wird ja gerade unberechenbarer. Ja, und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn jetzt irgendeine wilde Kombination da gewählt wird, nachher muss auf Bundesebene die CDU mit BSW und SPD oder sowas.
Gott, wie soll das gehen?
Ja, genau, wie soll das gehen? Ja, und dann passiert nämlich genau sowas, dass dann vielleicht die CDU, wie in der Vergangenheit auch sagt, naja, Wohnungspolitik ist gut, aber wir haben wichtigere Themen, also macht ihr da mal in der Wohnungspolitik? Sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Und also ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen sorgsam die Politik schon verfolgen. Ich kann da keine Entwarnung an der jetzigen Stelle geben. Ich war da vielleicht schon mal optimistischer, dass das Thema Mietpreisregulierung ganz durch ist. Aber so wild, wie sich die politische Lage im Moment entwickelt, gibt es da schon eine gewisse Chance. Aber ich würde immer noch sagen, die Chance ist größer, dass es eben nicht so schlimm kommt, dass man moderat bleibt. Aber ja, wie gesagt, es sind wilde Zeiten.
Ja, ich weiß auch nicht, wie sich die SPD positioniert, aber ich glaube auch, dass diese Partei nicht, die hat noch Luft nach unten. Also da ist, da geht noch was. Und an der Stelle könnte sie ja nochmal falsch abbiegen. Das tut sie ja in jüngster Vergangenheit öfter. Insofern, die anderen Parteien kriegen auch auf die Mütze. Und am Ende, na, schauen wir mal an, was mit der Brandmauer so wird. Es ist wirklich wild, ne? Also im Moment ist das Thema Koalitions- und Farbenspiele wirklich wild. Naja, wir werden es sehen. Insofern, es ist noch nicht ganz von der Agenda. Ihr könnt euch die statistische Unsinnigkeit dieser Maßnahme aber nochmal auf der Website anschauen. Das Ganze schön aufbereitet und in Zahlen. Ich danke dir, Michael. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wenn du noch eine Frage dazu hast, die wir jetzt hier nicht besprochen haben, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse wie immer unten in den Shownotes. Ich freue mich auf dich das nächste Mal. Genieß das Wetter, auch wenn es jetzt langsam wieder Herbst wird. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.